Wir haben natürlich den Guide Michelin gefeiert am 21. Jänner und uns über Sterneregen gefreut. Aber neben dem Guide Michelin hat Österreich natürlich eine ausgezeichnete und außergewöhnliche Wirtshauskultur zu bieten, weil die ausgezeichneten Betriebe der Wirtshauskultur einfach top kochen. Besonderen Schwerpunkt legen wir auf die Märkte Deutschland natürlich, Belgien, Niederlande, USA, aber auch Südostasien sind Märkte, die sehr kulinarikaffin sind und wo wir in unterschiedlicher Art und Weise unsere Kommunikation aufsetzen.
Das war Marketing-Sprech von Astrid Stehanich-Staudinger, Chefin der Österreich-Werbung. Die Botschaft enthält aber drei wichtige Faktoren. Erstens, es gibt wieder Michelin-Sterne für Österreich. Zweitens, man ist stolz nicht nur auf die Sterne oder Haubenköche. Und drittens, jetzt wollen wir das bitteschön auch flächendeckend bewerben. Travel Radio goes culinary und schaut dabei auch noch auf ein weiteres Schmankerl, um im österreichischen Idiom zu bleiben. Deutsches Reiseradios Podcast 278 mit Rüdiger Ihlmann und einem Ausflug in die Alpenrepublik. Es gibt die schnelle Aufklärung über eine Studie zur Kulinarik und ihre geplante Auswirkung und natürlich ein Eintauchen in Genüsse. Die kommen kulinarisch und musikalisch daher. Überschrieben habe ich den Podcast mal mit Studie, Sterne, Eierspeise. Letzteres, weil ja auch Ostern kurz bevorsteht, beginnen wir aber mit der Studie, die die Österreich-Werbung in diesem Frühjahr in Sachen Kulinarik vorgelegt hat. Dass man hervorragend essen kann im Land, ist wohl bekannt. Allerdings soll sich die Kulinarik immer mehr zum USP, also einem besonderen Verkaufsargument für Österreich, entwickeln. Ein Motto, das auch den Österreich-Stand auf der internationalen Tourismusbörse in Berlin schmückte, war schnell gefunden und ist gleichzeitig auch ein nettes Sprachspiel. Eat out, das out aber überdeutlich mit A-U-T geschrieben. Da weiß man, wo es hingeht und da man auch beim Tourismusmarketing nicht im Nebel stochern darf, gab es vorab eine Studie, die Österreichs oberste Touristikerin Astrid Stehanich-Staudinger so beschreibt.
Wir haben uns ja dem Thema Kulinarik verschrieben und haben gemeinsam mit allen Bundesländern eine Kulinarik-Strategie verabschiedet unter dem Mantel Eat Out, wie Sie da oben sehen können. Österreich war immer bekannt für die Wiener Küche und wird es nach wie vor sein. Das ist auch unser Schatz und unser kulinarischer Schatz. Allerdings, wir müssen mehr darüber sprechen, was wir sonst noch zu bieten haben. Wir haben eben nicht nur gute, junge, wilde Köchinnen und Köche, sondern eben auch spannende Produzentinnen und Produzenten. Und das haben wir zusammengefasst und werden diese 1000 Facetten international kommunizieren. Und das vereint uns alle. Und jedes Bundesland hat trotzdem, ob der Topografie, ganz Unterschiedliches zu bieten und sehr Facettenreiches zu bieten. Und das haben wir unter einen Nenner gebracht. Darauf sind wir auch sehr stolz und das wird uns auch die nächsten Jahre begleiten. Ist übrigens auch im Regierungsprogramm verhaftet, dass Kulinarik und die Ganzjahresdestination weiterentwickelt werden soll und auch für internationale Strahlkraft sorgen wird.
Internationale Strahlkraft. Das ist ein Wort. Und damit es richtig strahlt, hat man auch die Macher des Guide Michelin davon überzeugt, dass es Zeit wird, nach vielen Jahren endlich wieder ganz Austria in Augenschein zu nehmen und sich nicht auf Wien und Salzburg zu reduzieren. Des Journalisten Höflichkeit schweigt darüber, wie hoch wohl die Überzeugungssumme gewesen sein muss, die nach Frankreich geflossen ist. Aber sei es drum, die österreichische Gastroszene war und ist es wert, die Michelin-Sterne ins Land zurückzuholen. Und irgendwie wird sich die Investition auch finanziell lohnen, sagt Holger Sitting, Leiter von Tourismusforschung und Data Analytics bei der Österreich-Werbung.
Also was wir wissen aus unserer Gästebefragung heraus ist, dass normalerweise Urlauber 199 Euro am Tag ausgeben. Das sind die Ergebnisse ganz frisch von 2024, über alle Urlaubsarten hinweg. Beim Kulinarikurlaub sind es 236 Euro. Das heißt, der Kulinarikgast gibt per se mal mehr Geld in seinem Urlaub aus. Was wir auch wissen ist, dass momentan 2024 Ergebnisse 18% sagen, dass sie die Region in Österreich, eine spezifische Region, gewählt haben, wegen genau regionalen Speisen und Getränken. Der Wert lag vor der Pandemie 2019 noch bei 14%. Das heißt, wir sehen, dass das Thema Kulinarik peu à peu wichtiger wird. Was wir auch wissen, wie bedeutend insgesamt das Thema der Kulinarik für die Wertschöpfung ist. Wir wissen, dass 5,3 Milliarden Euro Umsatz gemacht wird in österreichischen Restaurants durch ausländische Besucher.
Und ja, ganz wichtig, neben den schon genannten Länderzielgruppen ist der direkte Nachbar Deutschland ganz vorn dabei. Im Vergleich mit den Einheimischen, die schon wissen, dass es schmeckt, haben wir sicher noch Nachholbedarf. Aber man lernt ja nie aus und bleibt neugierig, sagt Sitting.
Circa 40%, also 4 von 10 Deutschen und auch Österreichern, die sagen, die Kulinarik ist zwar nicht wichtig für die Entscheidung, ob ich jetzt nach Österreich fahre, aber vor Ort ist es dann sehr wohl wichtig. Wir haben circa ein Drittel, sagen, die Kulinarik ist wichtig, ist ein Faktor, aber von mehreren. Und dann haben wir noch 11-12%, die sagen, ja, prinzipiell, das Thema ist tatsächlich wichtig. Und es ist nicht nur ein Faktor von mehreren, sonst hätten sie die zweite Kategorie genommen. Das heißt, wir kommen insgesamt auf einen Faktor von zwischen 45% und 48%, die sagen, das Thema ist wichtig.
Darauf lässt sich aufbauen und deshalb waren offensichtlich auch die Michelin-Sterne so wichtig. Merke, Österreich besitzt jetzt wieder 82 Sterne-Restaurants, darunter auch 2x3 Sterne. Und wer, vielleicht aus finanziellen Gründen, keine Sternschnuppen jagt, findet ebenfalls garantiert Hochwertiges.
Lokale Spezialitäten und regionale Küche kennenlernen. Es ging darum, traditionelle Märkte zu besuchen, vielleicht auch Streetfood mitzunehmen, ein bisschen ein neues Thema. Es ging darum, bestimmte Restaurants und Köche zu besuchen, lokale Produzenten zu besuchen und 19% der Deutschen sagen Michelin-Sterne-Restaurants zu besuchen. In Österreich liegt der Faktor noch bei 7%, aber dem Umstand ja geschuldet, dass wir jahrelang es nicht hatten. Also wir gehen jetzt davon aus, mit der Wiedereinführung, dass der Prozentwert steigen sollte.
Kuh gelungen, jetzt muss er sich nur noch auszahlen. Aber sei es drum, speisen wir genau genommen nicht alle recht gern. Herauszuarbeiten ist dabei, dass österreichische Köche schon lange vor uns aus Schlagworten wie Regionalität und heimische Küche ihre kulinarischen Konzepte bastelten. Nehmen wir eines der 3-Sterne-Restaurants, das Steirereck in Wien. Kenner wissen dabei, dass es mehrere Standorte gibt, die zum kulinarischen Imperium von Heinz Reitbauer gehören. Besonders urig geht's dabei im Steirereck am Pugusch in der Hochsteiermark zu. Ich hatte vor gut 10 Jahren mal die Freude, dort Gast sein zu dürfen und der damals immer noch rührige Seniorchef erklärte das Thema Regionalität mit ganz einfachen Worten.
Liefern uns alles die Bauern und die spezialisiert auf dieses eine Produkt und das seit 15, 16 Jahren. Und alle paar Monate lade ich sie ein zu Kaffee und Kuchen und frage, was sie heute Mittag gekocht haben. Weil die Bäuerin im Vergleich zur Hausfrau kocht jeden Tag Mittag. Und sie kocht nicht teuer. Und da hat sie immer verschiedene tolle Produkte, wie überlegte Knödel, die so überlegt sind und so überlegt sind. Unglaubliche Sachen, die noch machen.
Und die sehr gut überlegten Knödel wird es sicher auch heute noch dort und vielleicht sogar in Wien geben. Merke, Sterneküche braucht zwar einen gewissen Knalleffekt, will man aber Gäste halten, dann darf es nicht nur ausgeflippt und übersichtlich sein. Das weiß auch einer der bei uns bekanntesten österreichischen Starköche, Johann Lafer, der sich durchaus offen dazu bekennt, dass das Wiener Schnitzel mit einem Kartoffel-Gurkensalat sein Leibgericht ist. Apropos Kartoffelgurkensalat. Ich erinnere mich noch heute gern an mein Eilpraktikum in Johanns Küche. Das war zu Zeiten, als ich noch im großen Radio arbeitete und wir beschlossen hatten, mit einigen unserer Hörer eine Genussreise in die Steiermark zu machen. Wer konnte dabei zur Auswahl den besten Quizmaster geben? Klar, der Johann. Und deshalb haben wir auch ein wenig im Vorfeld gekocht. Merke, Regionalität war auch bei ihm schon vor 15 Jahren ganz normal.
Als Küchenlehrling hat es mich natürlich heute Morgen schon wieder erwischt. Johann, was Gurken schneiden, musste das sein?
Also ich finde, für ein gutes Essen muss man manchmal auch bestimmte Vorbereitungsarbeiten machen. Und Rüdiger, wenn du nachher einen Gurkensalat essen willst mit Kartoffeln, dann musst du jetzt Gurken schneiden. So einfach ist das.
Es geht um ein besonderes Huhn, das zum steirischen Backhändel werden soll. Dieses Huhn stammt aus dem Sulmtal. Wo ist das geografisch angesiedelt?
Sulmtal liegt in der Weststeiermark. Also ist eine Gegend mit einer sehr, sehr schönen Natur. Und dort gibt es eine Hühnerrasse, die vom Aussterben komplett bedroht war, die jetzt mittlerweile wieder in kleinen Mengen da ist. Ich habe selber mal letztes Jahr für mich persönlich zu Weihnachten so ein Huhn gemacht, im Ofen, nur gebraten mit Salz und Pfeffer. Ich kann nur sagen, ich habe in meinem Leben noch nie so ein Huhn gegessen mit diesem Geschmack. Es ist eine Sensation, dieses Huhn schmeckt außergewöhnlich gut, hat ein tolles Aroma, ist allerdings auch nicht ganz preiswert, muss ich sagen, aber das gegessen ist einfach ein Traum. Und wir machen heute ein Sulmtaler Backhändl, also ein Huhn, das in Mehl, Ei und Brösel paniert wird, in Fett ausgebacken und dazu diesen lauwarmen Kartoffelgurkensalat.
Ich konnte mich immerhin dermaßen qualifizieren, dass jetzt der Kartoffelgurkensalat fertig ist und im Moment von Johann nur noch durchgemengt wird.
Ja, guck mal, jetzt machen wir noch zum Schluss so richtig leckeres Kürbisknödel drauf. Nicht zu geizig.
Das gehört auf jeden Fall immer dazu.
Ich finde, ohne den geht's gar nicht. Guck mal, noch ein bisschen Salz. Und schon haben wir hier einen richtig schönen Salat. Lauwarm muss der sein. Die Kartoffeln müssen lauwarm sein. Hier die Gurken dazu.
So, und jetzt geht's ans Backhuhn. Das steirische Backhuhn zeichnet sich dadurch aus, dass es auf andere Art und Weise zubereitet wird, gebacken wird im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist so etwas, was wir hierzulande eigentlich gar nicht kennen.
Selten eigentlich. Ich meine, es gibt hier bei uns eigentlich Brathähnchen, es gibt gefüllte Hähnchen, es gibt Hähnchen unter der Haut gefüllt oder so. Aber so schön wie so ein Schnitzel gebacken ist einfach das steirische Backhuhn, das wohl bekannteste Gericht, glaube ich, in der Steiermark auch. Und zwar haben wir jetzt hier Mehl, dann werden jetzt hier Eier aufgeschlagen, ja. Wir geben Eier rein. Und das Wichtigste ist, dass wir zum Ei dazugeben etwas geschlagene Sahne. Ja? So, so ein Löffel Schlagsahne, damit das Ei jetzt einfach schön soft wird. Ja? Es gibt so eine richtige schöne schaumige Panade. Ja? Sieht man also hier jetzt, das ist wie so eine Creme. Und jetzt wird das Hühnchen zunächst mal in Mehl gewendet. Ohne Haut natürlich, ist klar, weil die Haut würde unter der Panade ja nicht kross werden. Die Haut muss vorher abgezogen werden. So, und jetzt da kommt es durch das Ei und zum Schluss durch Semmelbrösel. Und zwar, hier ist auch wichtig, dass man möglicherweise von alten Brötchen nur die äußerste Schicht nimmt, weil die äußerste Schicht natürlich saugt nicht das Fett auf. Das weiße Innere würde das ganze Fett ansaugen und dann wäre das Backhändl her so schön fettig. So, und jetzt guck mal, jetzt tun wir das Huhn hier, paniert einfach ins heiße Fett und zwar schwimmend. Guck mal hier. Guck mal hier, wie das jetzt schön anfängt zu backen. Ah, wie läuft das Wasser im Mund zusammen.
Macht man das jetzt wirklich nur mit Hühnerbrust oder irgendeinem Hühnerschlegel oder kann man da letztendlich auch alle anderen Teile des Huhns dafür verwenden?
Ja, also in der Steiermark zum Beispiel gibt es sehr oft in diesen sogenannten Buschenschenken auch den gebackenen Magen dazu. Ja, es gibt auch die Flügel gebacken dazu. Also eigentlich verwendet man fast das ganze Huhn. Also man muss das wirklich dann komplett verarbeiten.
Ich glaube, ein bisschen braucht es noch, ne? Bevor wir hier reinbeißen können.
Das ist wichtig. Das darf nicht sofort außen braun sein, dann wäre das Huhn in der Mitte noch roh, sondern das muss man so backen, dass die Panade am Ende eine tolle Farbe hat und das Huhn in der Mitte auch schön saftig ist.
Und dazu dann unseren leckeren Kartoffel-Gurkensalat mit dem Kernöl. Kann eigentlich nichts mehr schiefgehen.
Also, kann es jetzt endlich aufhören zu reden? Ich möchte jetzt essen gehen.
Thank you.
Und weil ja Ostern gleich um die Ecke ist, noch ein Tipp fürs Osterfrühstück, ganz steirisch-österreichisch. Genossen beim Wandern mit dem Korl am Pogusch in der Hochsteiermark, bevor es später noch ins Steirer Eck ging.
Ja, da gibt es die Kernöl-Eierspeis. Das ist aus grünen Eiern, eigene Zucht von Hühnern, welche cholesterinarm sind. Und das wird mit Zwiebel, Speck, mit Kernöl und dann kommen die grünen Eier drauf und dann nochmal das Kernöl drüber. Ein Brot, ein Bauernbrot dazu, das beste Frühstück.
Ganz einfach und so genial. Speck, Zwiebel, Eier und Kürbiskernöl. Geht auch ohne Speck. Mehr braucht es nicht und es gibt auch Ostern einen besonderen Pfiff. Ein Rezept gibt's natürlich auch auf der Reiseradio-Homepage zum Anschauen und schnell mal ein Osterhighlight zaubern. Wer sich jetzt schon die ganze Zeit fragt, warum die Kulinarik so komplett von Johann Strauss' Sohn durchdrungen ist, dem möchte ich noch ein kulturell-musikalisches Highlight für die nächste Reise nach Wien mitgeben. Der Johann Strauss könnte im Herbst seinen 200. Geburtstag feiern. Deshalb feiert in Wien vorsichtshalber mal das ganze Jahr. Konzerte, Strauß-Denkmal im Stadtpark, ein Strauß-Open-Air der Wiener Sinfoniker im Prater, Picknick inklusive, seine Grabstätte auf dem Zentralfriedhof und zum Geburtstag am 25. Oktober nicht nur eine Nacht in Venedig in der Volksoper, sondern auch das Geburtstagskonzert der Wiener Philharmoniker im Wiener Rathaus. Und wer jetzt fragt, Strauß, wer war das denn? Dem empfehle ich die immersive und interaktive Ausstellung im Johann Strauss Museum. Den Tipp bekam ich von Rebecca Kerschbaum von Pallas Concerts in Wien.
Wir feiern heuer in Wien in 2025 das Straußjahr. Das heißt, Johann Strauss hätte im Oktober Geburtstag und er würde jetzt 200 Jahre alt werden. Das heißt, das ganze Tourismus in Wien dreht sich ein bisschen um Johann Strauss und wir haben im November ein Museum eröffnet, das Johann Strauss Museum New Dimensions, neue Dimensionen. Und was wir erreichen wollten, war auch ein bisschen Strauss in eine moderne Art und Weise zu erzählen, so diese moderne Seite zu bringen, nicht nur für ältere Personen, die sich in klassische Musik interessieren, sondern auch junge Personen.
Wie mache ich mir jetzt Johann Strauss zugänglich, wenn ich weiß, ja, das war so ein Komponist, das ist schon lange her, da gab es was mit Walzern, mehr weiß ich nicht. Ich gehe jetzt dorthin, wie erfahre ich, was für ein cooler Typ wahrscheinlich Johann Strauss in seiner Zeit war?
Das ist ein ganz wichtiges Wort, cooler Typ. Johann Strauss, wir kennen die Musik, aber wir kennen die Geschichte dahinten nicht. Und Johann Strauss war, muss ich sagen, der erste Popstar der Geschichte eigentlich. Wir werden im Museum alles über sein Leben erfahren. Nicht nur, was er komponiert hat und alles, was mit Musik zu tun hat, sondern auch von seiner Familie, Liebesgeschichte. Es steckt ganz viel Drama dahinten, aber es ist auch super interessant zu verstehen, wie er berühmt geworden ist, auch in seiner Zeit und wie zum Beispiel die Frauen in seiner Familie ihm geholfen haben, berühmt zu werden und dass alle seine Stücke hören bis jetzt. Er hat über 400 Stücke komponiert und dadurch ist er wirklich der Walzerkönig in Wien und ich kann auch sagen weltweit.
Die Leute hatten es ja damals noch ein bisschen schwerer. Heute gibt es Social Media und dann macht man ein paar Posts. Einmal TikTok, einmal Insta und sonst irgendwie. Und dann klappt das vielleicht manchmal schon, wenn man außerdem noch was kann mit der Berühmtheit. Wie hat das Johann Strauss damals gemacht?
Das ist ganz spannend, weil Johann Strauss hat zum Beispiel in London auch gespielt oder in Frankreich, in Russland. Und man denkt sich immer in dieser Zeit, wo es keine Flugzeuge gab oder eben Social Media, wie haben die Leute ihn kennengelernt? Da muss ich sagen, die Mutter und auch die Schwester haben eine sehr große Rolle gespielt, weil die waren quasi diese so Managers von ihm und die haben auch alle weitererzählt. Die haben sich so bemüht, dass überall in Lokalen, auch in Wien lokal, aber auch im Ausland, eben alle kennenlernen. Dann haben die Leute einfach ein bisschen immer vom einen Johann Strauss in Wien gehört. Und es wurde einfach so weitererzählt in andere Länder. Aber er hat sich sehr bemüht. Zum Beispiel, egal was für ein Thema damals berühmt war, er hat einen Walzer oder einen Opus für dieses Thema komponiert. Und da kann ich sagen, er hatte eine sehr gute Vision. Er wusste, worüber reden die jungen Leute, worüber reden jetzt alle. Und davon hat er was komponiert. Und das hat ihm sehr geholfen, um berühmt zu werden.
Cooler Typ ist das eine, cooles Museum ist jetzt noch was anderes. Immersiv klingt immer so ein bisschen hochwissenschaftlich. Was steckt denn nun dahinter oder wie erlebe ich denn das Museum und Johann Strauss?
Also das Museum hat 7 verschiedene Akten, wo wir allgemein das Leben von Johann Strauss hören werden, weil die Gäste tragen immer Kopfhörer. Diese Kopfhörer haben Geotracking, das heißt, je nachdem, wo man sich bewegt, bekommt man schon automatisch die verschiedenen Informationen in auch 8 verschiedene Sprachen. Es gibt nichts zum Lesen zum Beispiel. Man bekommt immer alles über die Kopfhörer oder man sieht Bildschirme. Es gibt sehr viele Projektionen und am Ende haben wir ein großes immersives Raum und es ist wunderbar. Das dauert circa nur den letzten Akt 30 Minuten und in einer immersiven Art und Weise. Die Leute haben das Gefühl, die stehen mitten in einer Konzerthalle oder in dieser Zeit, weil die Projektionen sind einfach super technologisch und wirklich wunderbar.
Da kommen wir aufs Geld. Frage 1, wie viel hat es ungefähr gekostet, das alles aufzubauen? Und was muss ich heute bezahlen, wenn ich es sehen möchte?
Also wie viel das genau gekostet hat, habe ich die Zahlen leider nicht im Kopf, aber wir können schon über ein paar Millionen reden. Für die Leute wäre es 25 Euro und es dauert alles insgesamt ein bisschen weniger als 2 Stunden. Man kann natürlich auch ein bisschen schneller gehen, aber wenn man sich alles anhört, ist circa 1 Stunde 20 Minuten.
So viel Zeit haben wir jetzt nicht gebraucht, aber ich bin sicher, es lohnt sich. Ich hoffe, dass sich auch das Zuhören diesmal gelohnt hat. Belohnen könnt ihr mich durch ein Abo der Website und natürlich das Abonnement der Podcasts bei Apple, Google, Spotify, Amazon, Podcast.de, Radio.de und bei einigen Portalen mehr. Wichtig, kostet nichts und bringt viel durch verlässliche und journalistisch recherchierte Inhalte. Danke und bis zum nächsten Podcast.